Und der steht im Jesaja 65, die Verse 17 bis 25 nach der Luther-Übersetzung. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr.
So, man muss sich immer erst einrichten. Hallo und auch ja, guten Morgen von meiner Seite. Wenn wir von Bitzfeld aus nach Heilbronn fahren, fahren wir durch ein kleines Örtchen. Die meisten von euch kennen den Namen wahrscheinlich, ich kenne ihn nicht tatsächlich. Aber als wir neulich da durchgefahren sind, ich fahre ganz normal im angepassten Tempo, auf einmal Blitz, gleißend helles Licht. Und ich beschwere mich bei meiner Frau, hey, wieso bin ich denn geblitzt worden? Ich bin 50 gefahren, es war alles in Ordnung. Und meine Frau gesagt, ja, aber ich ist auch 30. Und das ist mir erst danach aufgefallen, aber es waren überall Schilder, es waren wirklich überall in diesem ganzen Ort, mindestens Dutzende Schilder. Jetzt fallen die mir jedes Mal auf, wenn wir da durchfahren. Aber in der Situation sind sie mir nicht aufgefallen. Ein Verkehrsschild an sich hat keine Macht. Es ist einfach nur ein Stück Metall. Aber es weist mich auf was hin. Und wenn ich mich nicht daran halte, muss ich die Konsequenzen tragen. Es können negative Konsequenzen sein, wie wenn ich ein Tempolimit missachte. Wenn ich mich an ein Verkehrsschild halte, können es auch positive Konsequenzen sein. Wenn es mir sagt, da ist ein Parkplatz, da ist eine Raststätte auf der Autobahn. Und so wie Verkehrsschilder mich auf etwas hinweisen, auf was viel Größeres als das einzelne Schild, so gab es das auch im alten Israel. Da war es eine Gruppe von Personen, die Propheten. Gott hat einen Vertrag mit seinem Volk geschlossen, einen Bund. Und wie das so ist bei Verträgen, bei fairen Verträgen, wenn ich mich daran halte, habe ich positive Konsequenzen. Aber wenn ich mich nicht daran halte, gibt es negative Konsequenzen. Und die Propheten waren quasi die Verkehrsschilder Gottes. Die Leute, die darauf hingewiesen haben, was Gott will, was es für Konsequenzen hat, wenn man sich daran hält, was er will, und was die Folgen davon sind, wenn man sich nicht daran hält. Das haben die Propheten damals den Leuten gezeigt und das können sie auch uns heute noch zeigen. Gott will einen Weg mit dir gehen. Und du kannst dich dafür entscheiden, diesem Weg zu folgen, oder du kannst dich dagegen entscheiden. Und anhand von Jesaja wollen wir das heute sehen. Wir wollen in 4 Punkten sehen, dass wenn wir Gottes Weg folgen, ihn neu bauen lassen, das richtige Fundament legen, dass wir dann jetzt schon eine neue Schöpfung erleben dürfen. Und was Gott in Zukunft genau tun wird, was und wie er neu bauen wird, das sehen wir im nächsten Punkt. Kann man den Fernseher da hinten vielleicht anmachen? Ich sehe nicht, was auf den Folien ist. Danke. Super, danke. Ich lese nochmal Jesaja 65, 17 bis 23. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weins noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn. Und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Die Welt, so wie wir sie kennen, wird enden. Es wird irgendwann vorbeigehen. So wie wir die Welt kennen, so wird es sie irgendwann nicht mehr geben. Und es ist eigentlich ein total krasser Gedanke. Es ist eigentlich ein beängstigender Gedanke. Denn dieses, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Dieses Schaffen, das ist das, was Gott am Anfang der Bibel getan hat, in 1. Mose. Es wird was vollkommen Neues sein. Aber, obwohl das vielleicht ein beängstigender oder ganz bestimmt ein beängstigender Gedanke ist, haben wir eine Zusage. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Was auch immer das sein wird, was in Zukunft kommt. Und es wird sich vielleicht gar nicht so sehr von dem unterscheiden, wie wir es hier kennen, weil auch die erste Schöpfung war sehr gut und wurde verdorben. Aber ganz egal, wie sie aussehen wird, wir haben das Versprechen, es wird wunderschön, es wird das Beste sein, was wir uns nur vorstellen können. Dieser Text ist an das Volk Israel geschrieben. Das ist auch eine Verheißung für die Israeliten, die im Exil sind. Und aus ihrer Sicht müssen wir auch manche der Bilder hier verstehen, manche der Zusagen hier. Das war ein Volk, das wurde verschleppt, alles, was sie hatten, ihre Felder, ihre Äcker, ihre Häuser, das wurde eingerissen, niedergerissen. Ihre Kinder wurden getötet. Leute starben durch Krankheit, durch Kriege, durch Gewalt. Und hier die Zusage an sie. Das wird aufhören, das wird enden, das wird nicht so weitergehen. Aber zur Zeit von Jesaja hatte Gott manche Dinge in seinem Plan noch nicht enthüllt, die wir im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, klarer sehen dürfen, wo sie genauer aufgezeigt werden. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass hier sterben noch Leute. Das passt doch nicht mit unserer Vorstellung von der neuen Schöpfung, vom Himmel, wie wir ihn nennen, zusammen. Und es liegt daran, dass hier mehrere Phasen vermischt sind, von denen wir später bei Paulus erfahren, dass sie getrennt sind. Jesus wird irgendwann wiederkommen und dann wird es eine Zeit des Friedens und der Ruhe geben, wo der Satan keine Macht mehr hat. Aber es werden trotzdem noch Leute sterben. Das ist das tausendjährige Reich. Und erst danach kommt diese neue Schöpfung Gottes. Was hier vermischt ist, dürfen wir klarer sehen. Und ein Text, der uns das zeigt, der findet sich in Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist unsere Hoffnung. Darauf dürfen wir uns freuen. Eine Welt, in der Schmerz, Tod, Sünde, Leid, alles nicht mehr existiert. Ich weiß nicht, wie viel Leid du in deinem Leben schon erfahren hast, wie viel Schmerz, wie viel Verlust, wie viel Konflikt du schon erfahren hast. Aber wir dürfen diesem Versprechen vertrauen von Gott. Alles wird gut werden. Aber dafür reicht es eben nicht, die Dinge nur ein bisschen zu ändern. Dafür braucht es einen kompletten Neuanfang. Was ganz Neues. Ein Beispiel, um es zu zeigen. Meine Frau und ich, wir wohnen in einem Wohngebiet in Bitzfeld, am Rande von Bitzfeld. Und gegenüber von uns stand ein altes Haus. Es war heruntergekommen, es war nicht besonders schön. Der Garten war verwuchert. Und jetzt kam ein neuer Besitzer. Und jetzt hätte man dieses alte Haus nehmen können. Man hätte es neu streichen können, den Garten pflegen können, alles ein bisschen schöner machen. Das hätte man machen können. Aber das hätte die grundlegenden Probleme nicht behoben. Dann hättest du irgendwann die Feuchtigkeit im Keller, das Dach geht kaputt. Was auch immer. Das hätte grundlegende Probleme nicht behoben. Es wäre immer noch dasselbe Haus gewesen. Was hat er dann gemacht? Er hat dieses Haus komplett abgerissen und ein neues Haus gebaut. Irgendwie ist da immer noch das gleiche Haus, hat die gleiche Adresse, aber es ist gleichzeitig auch was komplett Neues. Und die Probleme, die dieses Haus früher hatte, die sind nicht mehr existent. Es ist was komplett Neues. Das ist es, wie Gott handelt. Das können wir Menschen uns gar nicht vorstellen, weil wir sind Leute, die eigentlich gerne renovieren. Wir wollen ein bisschen Farbe drüber machen und dann passt es doch. Und Gott will auch, wie er irgendwann die ganze Welt verändern wird, so will er irgendwann, will er auch unser Leben verändern. Kann er das in deinem Leben? Wenn dein Leben so ein Haus ist, dann hat Gott überall Zutritt? Darf er in jedes Zimmer rein? Kann er wirklich alles neu machen? Oder gibt es Türen, die verschlossen sind? Türen, wo du sagst, nee, da nicht. Also alles andere ist gut, aber nicht in das Zimmer. Das können positive Dinge sein. Vielleicht bist du einfach wahnsinnig stolz drauf, wie toll es bei dir im Berufsleben läuft. Oder wie gut erzogen deine Kinder sind. Oder du sagst, nee Gott, da halte ich mal raus, das kriege ich alleine hin. Vielleicht sind es negative Sachen. Vielleicht sind es Verletzungen, wo du verletzt wurdest oder wo du andere verletzt hast. Vielleicht sind Süchte, Pornografie, Alkohol, Shopping, was auch immer. Irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, bei den negativen Sachen vielleicht, damit kann ich Gott nicht belasten, das geht ja nicht, das kann Gott mir doch nicht verzeihen. Welche Tür ist in deinem Lebenshaus verschlossen? Wir wollen renovieren. Wir wollen eigentlich gar nicht, dass Gott in alle Zimmer reinkommt. Aber er muss es. Weil wir Menschen allein, wir können nur renovieren. Du als Mensch mit deinen menschlichen Möglichkeiten kannst vielleicht ein bisschen Farbe drüber machen, es ein bisschen hübscher aussehen lassen, aber die grundlegenden Probleme bleiben gleich. Und irgendwann trifft sich mit der alten Macht wieder dein Problem. Oder du merkst irgendwann, so funktioniert es nicht. Nur Gott kann Dinge wirklich neu machen. In Zukunft und in deinem Leben. Menschen renovieren, Gott baut neu. Wenn du ein Leben ohne Gott lebst, dann kannst du nur renovieren. Du brauchst Gott für diesen Neubau. Aber auch wenn du ein Leben mit Gott lebst und ihm Bereiche vorenthältst, ihm sagst, nee, in das Zimmer darfst du nicht rein, auch dann kann es keinen kompletten Neubau in deinem Leben geben. Dann wird es Bereiche geben, wo du sagst, ich lebe doch mit Gott, warum passieren mir denn so schlimme Dinge? Und irgendwie, es wird immer Tiefs und negative Dinge geben. Aber wenn du Gott Bereiche in deinem Leben vorenthältst, aus Stolz, aus Angst, aus Hochmut, aus Minderwertigkeit, ganz egal, dann wird es sich in deinem Leben zeigen. Dann wirst du es irgendwann merken. Gott will in deinem Leben neu bauen. Aber eine der wichtigsten Sachen überhaupt beim Hausbauen, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, ist das Fundament. Und was das richtige Fundament ist, das sehen wir im nächsten Punkt. Ich lese aus Jesaja 65, 24 und 25. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Eine weitere Zusage. Und gleichzeitig was, was uns zeigt, wie kaputt unsere Welt eigentlich ist. Wir leben in dieser Welt in kaputten Beziehungen, die in Gottes neue Schöpfung geheilt sein werden. Wir leben in einer kaputten Beziehung zu Gott, wo ein Mensch eigentlich nur zu Gott reden kann und hoffen kann, dass er ihn hört. Und hier antwortet Gott auf Gebete, noch ehe sie gesprochen sind. Wir leben in einer kaputten Beziehung zu unserer Umwelt, Naturkatastrophen, wilde Tiere, Krankheiten. Das ist eine kaputte Beziehung. Und hier wird sie geheilt sein. Sogar die Schöpfung unter sich wird geheilt sein. Es wird keine Feindschaft mehr geben, Tiere, die andere Tiere fressen. Es wird alles geheilt sein. Doch unsere Beziehung zu unserer Umwelt, wo wir nur einen Blick in die Nachrichten zu werfen brauchen, um zu sehen, dass die kaputt ist, auch die wird geheilt werden. Die Beziehung von uns Menschen untereinander wird geheilt sein. Es gibt keinen Streit mehr, keine Bosheit mehr, das wird alles geheilt sein, das wird weggenommen werden. Und die letzte kaputte Beziehung ist die in uns selbst, die zu uns selbst, Minderwertigkeitskomplexe, Ängste, Wut auf sich selbst, das wird alles geheilt werden. Aber das kann nur Gott. Und wie er das tun wird, das sehen wir auch in Jesaja. Die letzten beiden Verse kommen so ähnlich auch in Jesaja 11 oder ziemlich genauso in Jesaja 11 vor. Und in diesem Kapitel geht es um den Messias. Und ich lese die Verse 1 bis 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier hören wir von Messias. Er ist derjenige, der dieses neue Reich aufrichten wird. Aber wer ist dieser Messias? Und wenn wir in Offenbarung 21 lesen, und zwar in Vers 27, dann lesen wir dort, wo es darum geht, wer in diese neue Schöpfung hineinkommen wird. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. dieses Lamm, das ist ebenfalls der Messias. Und die Propheten des Alten Bundes, des Alten Testaments, haben viel gesagt und geschrieben über den Messias. Wer das sein wird, wo er geboren werden wird, aus welcher Familie er kommen wird. Und all diese Sachen treffen auf einige einzige Person zu. Die Person, die auch hier wieder als das Lamm beschrieben wird in Offenbarung, ganz am Schluss der Bibel. Das ist Jesus, das ist der Messias. Jesus ist der Messias und das Lamm. Nur durch ihn gibt es einen Zutritt in diese neue Schöpfung. Falls du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann lass dir gesagt, es ist der einzige Weg in diese Neuschöpfung, in die Versöhnung mit Gott und in einem Neubau in deinem Leben. Falls du darüber mehr erfahren willst, dann komm nach dem Gottesdienst einfach auf eine der Personen zu, die hier heute auf der Bühne standen. Die können dir da mehr dazu sagen. Und wenn du in Beziehung mit Jesus lebst, ihm dein Leben übergibst und sagst, in jedes Zimmer darfst du rein, das ist alles deins, verändere es so, wie du es willst, dann darfst du eine neue Schöpfung erleben. In Zukunft, aber auch schon jetzt. Und das sehen wir im letzten Punkt. Wir lesen in 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es wird eine neue Schöpfung geben in Zukunft. Und da können wir uns drauf freuen. Aber wenn du mit Jesus lebst, darfst du jetzt schon erleben, wie diese neue Schöpfung stattfindet. Und zwar in deinem Leben. Du darfst noch nicht komplett, aber schon ansatzweise erleben, wie diese vier kaputten Beziehungen geheilt werden. Wie du eine Beziehung zu Gott bekommen darfst, wo du wissen darfst, er hört deine Gebete. Wo deine Beziehung verändert wird zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, zu deiner Umwelt. Dann darfst du jetzt schon diese neue Schöpfung erleben. Erlebst du diese neue Schöpfung auch in deinem Leben? Ist wirklich jedes Zimmer deines Lebenshauses für Jesus geöffnet? Oder gibt es einen Raum, wo du lieber die Schlüssel selbst in der Hand hältst? Wir wollen nach der Predigt, nach dem Abschluss noch einen kurzen Moment haben, wo du darüber nachdenken kannst. Was ist dieses Zimmer bei dir? Sind wirklich alle Zimmer offen? Und wenn du dein Lebenshaus ganz für Jesus öffnest, ganz für Gottes Wirkung und Schöpfung öffnest, dann darfst du erleben, dass wenn du Gottes Weg folgst, ihn neu bauen lässt und das richtige Fundament legst, dass du jetzt schon neue Schöpfung erleben darfst. Schon jetzt und in Zukunft. Amen. Ich bete noch. Jesus, du siehst unsere Herzen. Du siehst, was daran vorgeht. Und ich bitte dich jetzt, zeig uns, wie unser Leben aussieht, wo wir dir den Zutritt vielleicht verweigern zu irgendeinem Teil unseres Lebens, wo du sein willst. Ich bitte dich darum, mach unsere Herzen weich und unsere Ohren offen für dein Reden und zeig uns, was dich in unserem Leben verändern muss. Amen.